Emil, was glaubst du, ist erschreckend niedrig?
Mein Gehalt?
Nein. War so klar. Natürlich. Mein Gehalt. Nein, ja. Im Ernst? Die durchschnittliche BU-Rente in Deutschland, die lag nämlich 2023 bei unter 1.200 Euro im Monat.
Okay, krass. Ja, das ist wirklich niedrig. Ich verstehe auch das Problem, weil du denkst dann natürlich, ich habe eine BU und dann bist du berufsunfähig und dann reicht aber diese Rente nicht, die du abgeschlossen hast.
Genau, das dürfte ein ziemliches Drama sein, wenn es dann so weit kommt.
Ist dann natürlich die Frage für dich, würde deine BU-Rente heute wirklich deinen Lebensstandard sichern? Was wir da heute machen, wir zeigen dir drei Stellschrauben, wie man eine BU so einstellt, dass sie im Ernstfall wirklich trägt. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Bevor wir jetzt loslegen, wollen wir natürlich dich, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, noch auf was hinweisen. Falls du nämlich denkst, boah, ich finde diesen Podcast eigentlich irgendwie ganz okay oder vielleicht sogar
oder
besser,
vielleicht ein bisschen
als
okay. Besser als okay,
wäre auch nicht schlecht. Und eigentlich würde ich die beiden vielleicht gerne mal kennenlernen und ich wäre gerne mal live bei so einer Art-Podcast-Folge dabei. Dann schau doch bei unserer Tour vorbei. Das Coole ist nämlich, da kannst du uns beide erleben. Wir werden da einen netten Abend miteinander haben und uns live so ein bisschen den gängigen Mythen, Märchen und Mysterien rund um Geld stellen und auch testen, auf welche wir beide reinfallen und auf welche du auch so reinfällst.
Denn das meint man gar nicht. Die meisten der Mythen und Märchen, von denen wir so gerne sprechen, die Finanzmärchen, die finden vor allen Dingen wo statt? In unserem Kopf. In unserem Kopf passieren so einige Denkfehler, auch die meisten total verständlich und das werden wir euch auch zeigen. Emil und ich machen die natürlich auch oder haben die gemacht und erklären wir nicht nur auf, sondern lachen auch ein bisschen über uns selbst.
Und das ist einfach, ja, es wird ein cooler Abend zum Mitmachen, den wir gemeinsam erleben können und wir freuen uns natürlich, wenn du dabei bist. Wo du die Tickets bekommst, findest du ganz einfach über den Link in den Shownotes. Es sind 4 Termine in Berlin, München, Köln und Mainz.
Vom 9. bis zum 20. Januar nächsten Jahres und wir freuen uns, wenn du auch dabei bist.
Dann kehren wir mal zurück zur BU-Rente.
Weil, muss man ganz klar sagen, weniger als 1.200 Euro im Monat, ja, davon behaupte ich jetzt mal, werden die meisten nicht klarkommen. Weil man muss ja immer damit rechnen, da kommen wir bestimmt auch gleich noch drauf, dass das einzige Einkommen ist, weil auf staatliche Hilfe, insbesondere gesetzliche Erwerbsminderungsrente, wenn du halt länger ausfällst aus deinem Job, kannst du dich schlichtweg nicht verlassen. Die ist nicht so leicht zu bekommen.
Ich dachte auch immer, der einzige Fall, wo so niedrige BU-Renten eine Option sind, ist bei Beamten, um quasi die Differenz zwischen dem Ruhegehalt, heißt es ja dann, wenn man quasi wegen Dienstunfähigkeit ausscheidet, und deinem bis davorigen Gehalt quasi auszugleichen. Da kann das natürlich eine Option sein.
Da kann es eine Option sein, weil Beamte halt eben, wie du sagst, relativ hohes Ruhegehalt haben, vor allen Dingen, wenn sie schon einige Jahre verbeamtet sind und eine bessere Absicherung haben. Und wo das natürlich auch okay ist, wenn du schon in relativ jungen Jahren eine BU abschließt, um sozusagen den Fuß in die Tür zu kriegen, also tatsächlich noch als Schüler, als Auszubildender oder auch als Student, wo du sagst, ich sichere jetzt mal 1.000 Euro typischerweise für den Anfang ab, die ich dann später aber steigern kann und zahle halt dann für diese 1.000 Euro noch einen relativ niedrigen Beitrag, sichere mir aber sozusagen meinen Status als günstig zu versichernder Schüler oder Student zum Beispiel. Das wäre noch ein anderer Fall.
Aber es ist wirklich, also 2023 wurden unter 1.200 Euro pro Monat ausgezahlt, im Schnitt laut Franke und Bornberg.
Genau, das ist das Frappierende, ne? Das ist nicht das ist das, was ausgezahlt wurde. Und das bedeutet natürlich, dass es, ne, also sehr viele kleine BU-Versicherungen gibt. Ganz übrigens, vielleicht ist es bei dir ja auch so, als Zusatzversicherung an einem größeren Vertrag dann, ne? Die Leute haben dann eine Rentenversicherung, vielleicht einen sogenannten Rürup-Vertrag, auch ganz beliebt. Und da hängt dann so eine kleine BU mit dran. Klar, wenn du jetzt 2 oder mehrere von diesen kleinen BU-Versicherungen hast, dann kann es insgesamt natürlich wieder reichen. Ja, das ist gar nicht mal so ungewöhnlich. Aber wenn das deine einzige BU-Rente ist, deine einzige Versicherung, dann reicht das wahrscheinlich für den Lebensstandard natürlich nicht.
Und bei neuen Verträgen waren es ca. 1.260 Euro im Monat. Also ist jetzt auch gar nicht so viel.
Also die neu abgeschlossen worden sind. Ne? Auch keine besonders hohe Summe.
Und es ist natürlich deutlich zu niedrig, also gerade angesichts vor allem der Wohnkosten, die man in Deutschland hat, ist es natürlich deutlich zu niedrig, um den Lebensstandard zu sichern. Klar. Und den Lebensstandard sichern ist ja der Grund, für den ich so eine BU eigentlich habe.
Genau. Und ich sehe so ein bisschen drin, und das liegt, glaube ich, auch an der Situation, wie oftmals solche BU-Renten abgeschlossen werden, dass die Leute so ein bisschen einen Kompromiss machen. Ja, eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist in vielen Fällen teuer, ist wahrscheinlich teuerste private, freiwillige Versicherung, also wenn ich jetzt mal die Krankenversicherung und so weiter weglasse, die man so hat. Und dann verstehe ich schon, dass Leute sagen, boah, ich jetzt zum Beispiel 100 Euro dafür im Monat auszugeben, das muss man sich erstmal leisten können. Das kann ich mir vielleicht auch nicht leisten. Sondern, ja, damit ich was habe, mache ich dann mal was Kleines. Aber ich sage so ein Stück weit, ich will nicht sagen ganz oder gar nicht, aber das Thema sollte man wirklich ernst nehmen. Wir sind ja jetzt bei Finanztipp nicht dafür bekannt, jetzt irgendwie groß die Versicherungstrommel zu rühren. Du musst irgendwie alles absichern, was irgendwie geht. Aber die Berufsunfähigkeitsversicherung, weil sie halt deine Arbeitskraft und damit dein Einkommen absichert, ist halt wirklich total elementar. Und da sollte man halt jetzt nicht, wenn es irgendwie geht, am falschen Ende sparen. Zu meinen, ja, ich komme jetzt irgendwie klar. Und ich glaube auch, dass vielen Leuten das gar nicht so bewusst ist. Ach ja, ich habe so eine Berufsunfähigkeitsrente. Wie hoch ist denn die eigentlich? Na, die habe ich da mal vor Jahren abgeschlossen. Und vielleicht hat der Vermittler damals gesagt, ja, die müsste man mal erhöhen, aber habe ich halt nie gemacht.
Ich finde aber auch krass, also weil du sagst ja zu Recht, es ist natürlich eine der teureren oder vielleicht sogar die teuerste private Versicherung, die man hat. Aber selbst wenn du jetzt sagst, die kostet 100 Euro im Monat, das sind ja dann 1200 Euro im Jahr. Ich finde dann aber trotzdem heftig, wenn man überlegt, das geben Menschen, die keine BU haben, teilweise sicher auch für ihre Kfz-Versicherung aus. Und dann finde ich, ist halt die Frage, also klar, wenn man ein Auto braucht, ist natürlich wichtig, aber ich finde, es ist natürlich einfacher zu sagen, ich suche mir gezielt ein Auto, das mich wenig Versicherung kostet, das so in das passt, was ich brauche und habe dafür eine BU.
Genau, also ich würde es jetzt auch gar nicht gegeneinander abwägen, zu sagen, ja, du hast jetzt vielleicht auch ein relativ neues Auto und willst dafür eine Kaskoversicherung machen, würde ich auch machen, ja, aber der Vergleich ist schon berechtigt, ja. Gut, 1200 für eine Autoversicherung, ja, wenn du jetzt keine gute Schadensfreiheitsklasse hast und so weiter, kann schon passieren, würde ich behaupten, geht vielleicht ein bisschen günstiger, aber okay. Aber sagen wir so, es ist irgendwie grob zumindest mal die gleiche Kategorie, ne? Und jetzt kann man sich fragen, was ist in gewisser Weise wichtiger oder wie wertest du das für dich ein, ja? Der Wert deines Autos, weiß ich nicht. 20.000, 30.000, 40.000 Euro oder sogar mehr, versus den Wert deiner Arbeitskraft über den Rest deines Arbeitslebens, was ziemlich wahrscheinlich viele 100.000 Euro sind.
Die kannst du übrigens mit einem Rechner von Finanztipp ausrechnen, wie viel es noch ist. Den verlinken wir dir auch unter unserem Podcast. Aber ich würde sagen, dann kommen wir auch mal so zur ersten Frage. Ist natürlich immer, was ist erstmal wichtig? Und die grundlegende Frage ist, reicht deine BU-Rente für die wichtigen Ausgaben? Also unsere Empfehlung ist da natürlich, erstmal nicht zu niedrig einsteigen. Das heißt, bei Berufstätigen sollten es natürlich schon so 1.500 bis 2.000 Euro als Startpunkt ungefähr sein. Optimal gilt immer als Regel, 80% des Nettogehalts ungefähr abzusichern. Der Hintergrund ist einfach, dass du damit dann deine Fixkosten plus die Lebenshaltungskosten abdecken kannst. Und da dann keine Lücke hast, falls es zum sogenannten Leistungsfall kommt, also dass deine BU tatsächlich für dich zahlt. Sei das für immer oder sei das vielleicht auch für ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre.
Man kann es auch anders betrachten. Also ich stimme dir zu, ich glaube 1500 kommt natürlich ein bisschen vom Einkommen. Wenn du jetzt nicht sehr viel verdienst, dann könnte es theoretisch auch weniger sein. Aber ich glaube 1500 ist schon so die absolute Untergrenze, was man irgendwie zum Leben typischerweise braucht. Hängt natürlich immer von der eigenen Lebenssituation ab. Wenn du keine Miete zahlen musst, dann ist das vielleicht was anderes. Ja, aber so. Man kann sich aber auch ganz gut an unserer 50-30-20-Regel orientieren. Ne? Dass man sagt, 50% die Lebenshaltungskosten, die brauchst du offensichtlich unbedingt als BU versichert. Und dann solltest du natürlich auch, wenn du berufsunfähig wirst, deine Altersvorsorge, ganz konkret deinen ETF-Sparplan weiterlaufen lassen. Das heißt, die 20% Sparen oben sollten wahrscheinlich oben drauf kommen. Jetzt kann man sagen, ja, bei den Sparen ist vielleicht auch so ein bisschen Luxussparen für den nächsten großen Urlaub da. Das muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber dann sind wir bei 50 plus 20, 70%.
Aber ich habe auch einen Einwand. Also man kann natürlich sagen, das Luxussparen fällt weg. Aber wenn ich jetzt, also jetzt sagen wir, du bist bis ans Lebensende berufsunfähig, dann zahlst du ja auch nicht mehr in die gesetzliche Rente ein.
Absolut.
Weil du gehst keiner sozialversicherungspflichtigen Arbeit nach.
Ja.
Und das heißt halt auch, bis du 67 bist, zahlt jetzt die BU. Ja. Und deine Rentenlücke wird aber natürlich viel, viel größer, ja, weil du nicht mehr einzahlst und dann kommst du quasi in Rente und dann brauchst du die Rente plus dein Erspartes. Das heißt, das, was vielleicht an Luxussparen wegfällt, brauchst du möglicherweise tatsächlich für die Altersvorsorge, ja, damit du deinen Lebensstandard halten,
genau,
kannst.
Und ich komme noch mit einem anderen Argument. Jetzt habe ich sozusagen 50, 30, 20, die 30%, die Freizeit- und Spaßausgaben mal kurz einfach komplett außen vor gelassen. Ich habe ja gesagt, 50% Lebenshaltung plus 20% Sparen macht 70%. Jetzt sage ich mal so, man darf sich berufsunfähig sein, nicht komplett. Also natürlich kann es dir wirklich schlecht gehen, ja, und du liegst letztendlich im Krankenhaus oder sonst irgendwo im Krankenbett, sagen wir es mal ganz deutlich. Nach allen Statistiken, die wir haben, ist das nicht der Regelfall. Und zwar ist es eher so, dass du einfach deinen zuletzt ausgeübten Job, warum auch immer, der so anstrengend ist und wie krank du bist, nicht ausüben kannst. Und viele Berufsunfähige sind schlichtweg zu Hause. Ja, und haben auch, mit Verlaub gesagt, relativ viel Zeit. Ja, du bist jetzt vielleicht nicht mehr fit und kannst jetzt nicht, machst jetzt keine Riesensprünge mehr sozusagen, aber du hast schon viel Zeit und damit auch viel Zeit zum Geld ausgeben. Ja, muss man mal auch ehrlich sagen. Ja, okay, vielleicht machst du jetzt nicht die Riesenreisen, wobei, ja, braucht man vielleicht auch mal als Erholung, wenn man sich was Gutes tun. Also, ich will nur sagen, einfach auf 30% Freizeit komplett verzichten zu wollen, weiß nicht. Deswegen,
du willst ja vielleicht trotzdem nochmal ins Freibad gehen oder auch ins Restaurant gehen, ins Kino, das fällt dir ja
auch
nicht
was
weg.
Für deine eigene Gesundheit tun, hast da auch noch mehr Ausgaben, weil du zum Beispiel dir selber noch einen Sportkurs gönnst oder was auch immer. Ja, das kann ja ganz unterschiedlich sein. Also deswegen sind auch zu sagen 80% vom Lebensstandard ist jetzt nicht übertrieben. Ja.
Und dann ist auch ganz, ganz wichtig, du solltest, damit diese Höhe ausreicht, auf eine Klausel achten. Das ist eine wichtige Stellschraube, die da drin sein sollte. Vor allem, wenn du dich früh absicherst und dir gute Bedingungen sicherst, nämlich die sogenannte Nachversicherungsgarantie. Das klingt erstmal sperrig, die garantiert dir aber eine wichtige Sache. Dann kannst du nämlich später, wenn wir jetzt sagen, der 18-jährige Saidi macht jetzt dann Abitur oder ja, mit 8-jährigen Gymnasium hat er, ist es vielleicht gerade schon soweit. Auf jeden Fall, du sicherst dir jetzt die guten Bedingungen, aber eben nur so 1.000 Euro. Aber die Kosten steigen ja dann später, wenn du arbeitest und so weiter. Und mit der Nachversicherungsgarantie kannst du später die Rente und damit auch deinen Beitrag erhöhen, ohne dass du nochmal eine Gesundheitsprüfung machen kannst. Also dazwischen kann sich dann auch der Saidi 8-mal das Kreuzband reißen und 4 Bandscheibenvorfälle holen und das macht keinen Unterschied. Und du kannst dann eben vor allem bei so Lebensereignissen wie Hochzeit, der Geburt eines Kindes oder auch einem starken Gehaltsanstieg, einem Immobilienkauf, die sind dann in diesen Verträgen festgelegt, da kannst du dann die BU-Rente nachträglich steigern. Die Bedingungen sind natürlich je nach Versicherer unterschiedlich. Und wichtig ist eben, dass du das einfach mit abdeckst, damit da deine grundlegenden Dinge weiterhin abgesichert sind.
Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und das sage ich jetzt natürlich aus meiner eigenen Biografie heraus. Vor allen Dingen natürlich, wenn Familie geplant ist. Ne? Also vor allen Dingen das Thema Kinder und dann Haus bauen, Haus kaufen und so weiter. Das sind halt die großen Geschichten. Und wenn du dann eine Rate von, ich sage jetzt irgendwas, 1.500, 2.000 oder noch mehr Euro im Monat hast, naja, das willst du nicht riskieren, dass du deinen Job irgendwann mal nicht ausüben kannst und dann die Rate nicht bezahlen kannst und dann müsst ihr das Haus verkaufen und all diese sehr, sehr unschönen Sachen. Und mit Kindern steigen die Ausgaben gefühlt quasi automatisch. Und das, da denkt man vielleicht auch nicht so sehr dran, wenn man jetzt, ich sag jetzt mal was, mit 25 eine BU abschließt, sondern macht man halt mal 2.000 Euro, weil damit komme ich zur Not schon klar. Ja, vor allen Dingen, wenn du die Hauptverdienerin oder der Hauptverdiener bist in der jeweiligen Familie, dann wird schon schwierig. Und selbst wenn es nur 50-50 aufgeteilt ist, wenn da 50% vom Familieneinkommen wegfallen, das klappt halt nicht. Ja, und deswegen ist so eine Absicherung gerade für Familien total wichtig.
Und selbst wenn du dann aber gut startest und diese Klausel hast, ist noch eine Sache wichtig. Deine Rente muss nämlich mitwachsen. Das Problem kennst du ja, ne? Die Inflation entwertet dein Geld jedes Jahr und die entwertet eben auch jedes Jahr den Wert deiner BU-Rente. Das heißt, sagen wir mal, du hast eine BU-Rente von 2.500 Euro vereinbart. Das ist schon eine ordentliche Summe.
Schon ordentlich, ja.
Dann ist die, wenn die nicht weiter steigt, in 10 Jahren nur noch 2.100 Euro ungefähr wert, in 20 Jahren 1.700 Euro, in 30 Jahren nur noch 1.400 Euro.
Und da hast du jetzt eine Inflation dagegen rechnen.
Sozusagen. Genau.
Normale, wahrscheinlich 2%
Inflation. Ganz normale 2% Inflation. Und in 40 Jahren sind diese 2.500 Euro, entsprechen die heute nur noch ungefähr unter 1.200 Euro.
Genau.
Also in 40 Jahren halbiert sich der Wert deiner BU-Rente, quasi 35, 40 Jahren. Und deswegen ist es wichtig, dass du eine automatische Erhöhung von BU-Renten und dem Beitrag vereinbarst. Eine sogenannte Dynamik. Das können dann zum Beispiel 3-4% sein. Die Dynamik erhöht dann die Beiträge. Das tut natürlich weh, klar. Ja. Aber es gibt zum Beispiel oft auch so eine automatische Begrenzung, zum Beispiel, dass die Dynamik mit 55 endet. Aber du hast natürlich den Vorteil, dass das automatisch steigt, du dich da nicht drum kümmern musst und auch deine Rente mitsteigt. Und du kannst jährlich widersprechen. Da ist aber das Problem, wenn du zu oft widersprichst, ist irgendwann.
Genau. Typischerweise ist es so, wenn du 3-mal hintereinander widersprichst, ja, dann ist die Dynamik sozusagen raus, dann fragen sie dich nicht mehr. Aber dadurch kann man auch, wenn einem diese Erhöhungen irgendwann zu teuer werden oder wird zu stark oder man hat zum Beispiel jetzt gerade, ne, vom Einkommen her, Elternzeit und so weiter, gewisses Thema, kann man die Dynamiken halt immer wieder zwischendrin aussetzen. Also ich kann theoretisch nur jedes dritte Jahr, in den meisten Fällen ist es bei den meisten Gesellschaften so, jedes dritte Jahr annehmen und dann habe ich sozusagen meine Dynamik, meinen Erhöhungssatz gedrittelt. So ganz grob, stimmt mathematisch nicht ganz genau, aber ne, so ungefähr. Und begrenzt sozusagen den Beitrag nach oben. Aber wie du richtig sagst, Emil, in den meisten Fällen ist es so, dass es schon ganz gut ist, vor allen Dingen, wenn am Anfang ordentliche Dynamik drin ist. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, in späteren Jahren wird die oft ganz schön teuer sozusagen, weil mit jeder Erhöhung berechnen die sozusagen den Beitrag auf dein dann gültiges Alter. Also mit anderen Worten, mit 40 zahlst du natürlich pro, sagen wir mal, 100 Euro, die du mehr BU-Rente möchtest, bezahlst du halt auch mehr Beitrag, also überproportionalen Mehrbeitrag, weil du einfach älter geworden bist. Das preisen die schon ein, auch wenn du keine Gesundheitsprüfung mehr machen musst.
Damit kommen wir zur wahrscheinlich wichtigsten Stellschraube. Du hast gemerkt, so eine BU ist relativ kompliziert, aber sie ist halt auch eine der Versicherungen, bei denen wir bei Finanztipp sagen, sie ist absolut entscheidend.
Ja.
So ein Antrag ist relativ kompliziert und er ist vor allem medizinisch relativ sensibel. Du musst da deine Vorerkrankungen angeben und das Risiko ist einmal, dass du abgelehnt werden kannst, wenn du einfach bei irgendeinem Versicherer oder über ein Vergleichsportal die online beantragst und der Versicherer kann dich dann halt auch in so ein Informationssystem, in so eine Kartei der Versicherer eintragen und dann wirst du bei den anderen wahrscheinlich auch geblockt. Oder das andere Risiko ist, dass du eben Zuschläge bekommst, wenn du Fehler beim Eintragen machst. Deswegen raten wir dir, zu einem spezialisierten Makler, zu einer spezialisierten Maklerin zu gehen, da mit dem deine Gesundheitsakte zu sichten und die können so eine anonyme Voranfrage machen. Da steht quasi dann alles über dich drin, deine ganzen Vorerkrankungen, dein Alter, deine Größe, dein Gewicht, diese ganzen Dinge, die da abgefragt werden, nur dass es anonymisiert ist und dann sieht man eben, welcher Versicherer sagt, ja, kein Problem, den nehmen wir oder den nehmen wir auf gar keinen Fall oder den nehmen wir mit folgenden Zuschlägen.
Ich denke, dass es auf alle Fälle wichtig ist, das in Ruhe zu machen. Das heißt auch in aller Regel, dass du, wenn du diesen Antrag hast, ihn selbst ausfüllst, ja, jetzt nicht unter Zeitdruck und den sollte auch nicht der Berater oder Vermittler ausfüllen, sondern das machst du bitte selbst in Ruhe, um dich auch, wie du es gerade sagst, mit deiner Patientenakte, mit deinen entsprechenden Ärzten, ja, kurz zu schließen. Du wirst selber ziemlich gut wissen, wo mal irgendwie kritische Sachen waren, aber trotzdem Rücksprache tatsächlich mit den Ärzten halten, weil ich habe das schon bei Bekannten schon erlebt, da stand dann auf einmal in der Krankenakte bei dem Arzt irgendwas drin, was dir gar nicht bekannt war, was auch nicht klar, ne? Also bist mal wegen Kopfschmerzen hingegangen, ja, und dann stand da irgendwas wegen Psyche drin. Und erstens muss man das dann korrigieren lassen in der Akte, ja, weil sagen, hallo, ich war nicht depressiv oder sowas in der Richtung, ich hatte einfach Migräne oder sowas in der Richtung. Das korrigieren lassen und das dann eben auch korrekt dann eintragen in den Fragebogen von der Berufsunfähigkeitsversicherung, weil das sind wirklich die Fälle, die können später richtig teuer werden. Weil stellt man sich vor, mal ein paar Jahre später geht es dir wirklich nicht gut. Ja, und das soll es ja heutzutage vorkommen. Das ist ja Gott sei Dank auch, das sieht man ja auch an den Berufsunfähigkeitszahlen, dass dieses ganze Thema der psychischen Belastungen, ja, mentale Gesundheit sehr viel bekannter und kein so ein großes Tabuthema mehr ist. Das ist auch gut so, ja, weil dann ist es natürlich genauso eine Krankheit, als ob ich jetzt, ich sag's mal ganz hart, ja, als ob ich jetzt Krebs bekomme, ja, bist du einfach halt nicht arbeitsfähig und da ist natürlich eine BU eine ganz essentielle Absicherung dafür. Aber wenn das dann bei dir soweit ist und dann wird nachher nachgeschaut und das kann der Versicherer halt verlangen, dass dann in den entsprechenden Krankenakten nachgeschaut wird und dann steht da auf einmal eine Depression drin, die du nie gehabt hast damals, die du verschwiegen hast in Anführungszeichen, dann kann dich das, naja, Zehntausende von Euro kosten, weil die dir dann nicht aus ihrer Sicht berechtigterweise die BU-Rente nicht ausbezahlen. Also, ja, Herr Nefzka, da, diese Depression haben sie uns damals verschwiegen. Und du denkst dir so, ich wusste gar nichts davon, das stand da in der Krankenakte, ich war nie depressiv. Und deswegen ist das so wichtig, das vorher abzuklären. Und ich will da auch ganz bewusst jetzt den Versicherern da keinen bösen Willen. Also es soll Leute geben, die erschleichen sich eine BU-Rente. Soll es geben, Versicherungsbetrug gab es schon immer so, es ist schon so alt, wie es Versicherung gab, ja, und da müssen sie sich natürlich dagegen schützen, das ist auch berechtigt, ja. Und wenn jemand halt verschweigt, dass er eigentlich schwer krank ist, dann sollte der Vertrag ist Vertrag, sollte er auch keine BU-Rente bekommen. Aber wenn da was drinsteht, was halt nochmal nicht stimmt, dann musst du das unbedingt vorher klären.
Wir haben auch ein Musterschreiben, mit dem du deine Akten von den Ärztinnen und Ärzten anfordern kannst. Das verlinken wir dir auch unter unserem Podcast. Und wichtig ist eben, wenn du das machst, auch wenn das viel Arbeit ist, dann bist du deutlich sicherer unterwegs und du weißt halt auch, dass im Ernstfall deine BU trägt und einspringen
würde. Ja.
Das ist ja das gute Gefühl, das du durch diese Arbeit bekommst.
Absolut, ganz genau.
Damit kommen wir schon zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Und auf die erste bin ich ja sehr gespannt. Die ist nämlich von SXJXD06. Hey Saidi, wird der Aktienmarkt für immer weiter steigen?
Ja, aller Voraussicht nach wird er das. Und da gibt es auch eine ganz gute inhaltliche Begründung, die nennen wir gerne die Hühnerleiter am Kapitalmarkt. Ja. Und die besagt Folgendes, ne, wenn wir Sparer sind, dann kriegen wir ein paar Prozente auf unser Erspartes. Die gibt uns logischerweise die Bank, die nimmt unser Erspartes und vergibt es weiter als Kredite. Und bekanntermaßen für diese Kredite nimmt sie Zinsen und diese Zinsen sind typischerweise höher als das, was wir an Sparbetrag bekommen. Das ist das Geschäftsmodell einer Bank.
Das heißt, die Bank steht quasi, also der Kreditgeber steht auf der Hühnerleiter über dem Sparbuch Tagesgeldsparer.
Genau. Und jetzt ist es für uns selber nicht unmöglich, aber relativ schwierig, uns auf dieselbe Leiter wie die Banken zu stellen. Aber wir können tatsächlich noch eins drüber gehen, nämlich auf die Sprosse der Unternehmer. Weil Unternehmer sind sozusagen darauf angewiesen, noch mehr Rendite zu erzielen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, damit sie selbst die Inflation ausgleichen. Die haben natürlich auch steigende Kosten, solche Unternehmen. Und zweitens, weil sie selbst in aller Regel ja Kredite aufnehmen. Und da muss sich das Unternehmer sein, das Wirtschaften als Unternehmen, mehr lohnen, als was ich an Kreditzinsen letztendlich auch an die Bank bezahle. Sonst könnte ich schlichtweg einfach auch Bank spielen. Das funktioniert natürlich nicht bei jedem Unternehmen gleich gut und auch nicht immer. Es sollen natürlich auch Unternehmen gehen, die pleite gehen oder zumindest über sehr viele Jahre eine schlechte Rendite abwerfen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert dieses Hühnerleitersystem. Und die Idee ist sozusagen, per Aktie und Aktien-ETF sich auf die Strosse, auf die Stufe der Unternehmer zu stellen und langfristig diese Unternehmensrenditen, so nenne ich die jetzt mal, da abzuschöpfen. Das funktioniert aber bekanntermaßen nur langfristig und mit viel Geduld.
Die zweite Frage kommt von Henkel Matthias und er fragt, wie sinnvoll sind Apps wie Finanzguru etc.?
Also Finanzguru ist ja eine App, die sozusagen deine Konten und Verträge und so weiter auf eine Plattform integriert und so weiter. Und ich will da auch gar kein abschließendes Urteil darüber abgeben. Das ist sicherlich erstmal eine sinnvolle Idee und es gibt ja auch viele Leute, die das gerne nutzen, weil sie sagen, ich habe gerne alles unter einem Blick. Wir haben bei Finanztipp nie solche Apps getestet, auch aus einem ganz bestimmten Grund, weil wir natürlich kein Gewehr dafür abgeben können, wie es mit dem Thema Datenschutz aussieht. Und da muss ich jetzt sehr vorsichtig sein. Ja, ich will kein Gerücht in die Welt setzen, dass jetzt ob Finanzguru oder irgendeine App da mit Datenschutz nicht sauber umgeht. Wir können es schlichtweg einfach nicht beurteilen.
Man muss, glaube ich, einfach generell immer sagen, egal wo Daten sind, gibt es immer ein Risiko.
Genau.
Egal welche App, egal welche auch gedruckte Akte, was auch immer, das ist überall, wo Daten sind, gibt es ein Restrisiko.
Genau. Also letztendlich, ich glaube, das muss jeder selbst beurteilen, sozusagen, ob man dieses Restrisiko letztendlich eingehen muss, aber dann ist es sonst ist es sicherlich ein sinnvoller Service. Die Frage ist natürlich, brauche ich das unbedingt? Weil die Idee, bei was wir empfehlen, ist ja zu sagen, ich brauche das gar nicht, weil ich halte meine Finanzen möglichst einfach. Stichwort Finanztipp-Prinzip, ja, maximal 4 Töpfe. Und ich jetzt persönlich für meine 4 Töpfe brauche die so eine App einfach nicht. Das kriege ich gerade noch mit 1, 2, 3 Apps auf meinem Handy selbst hin.
Aber wenn es hilft, natürlich eine Option.
Klar. Ja, absolut.
Und die letzte Frage kommt von Sandra Schmidt, 1980. Hey Saidi, wie kann ich besser beurteilen, ob ein ETF gut ist oder nicht und sich für die Altersvorsorge eignet?
Also zunächst mal will ich bei solchen Fragen immer ein bisschen den Druck rausnehmen, ich glaube für Sandra jetzt in dem Fall. Solange du auf einen Welt-ETF setzt, der also einen Index abbildet, wie den MSCI World oder den FTSE All World oder sowas in der Richtung und du dann einen ETF nimmst, der auch auf erkennbar jetzt keine wahnsinnig hohen Kosten hat. Die kosten typischerweise irgendwas um die 0,2%, ganz grob pro Jahr, manchmal auch 0,3%, aber das macht nicht den Riesenunterschied, unterscheiden sich diese ETFs nicht wahnsinnig. Aber im Detail manchmal schon ein bisschen und deshalb ganz klare Empfehlung, verlass dich auf unsere Tipps, auf unsere Empfehlungen, schau dir unseren ETF-Finder an, da kannst du sehr gut auswählen, auf welche du setzt. Und gerade wenn dann so Fragen kommen, möchte ich auf nachhaltige ETFs setzen und so weiter, da wird es dann schon ein bisschen speziell und dann trennt sich schon auch die Spreu vom Weizen. Aber genau dieses Spreu vom Weizen trennen machen wir halt bei Finanztipp. Also guck in unseren ETF-Finder rein. Nochmal, man kann nicht die riesigen Fehler in aller Regel machen, solange man nicht auf total spezielle ETFs setzt. Aber wenn du es wissen willst und die Lösung sozusagen steckt in unserem ETF-Finder.
Und es gibt natürlich auch nicht alle ETFs in allen Depots. Du kannst da auch eingeben, welches Depot du hast und dann filtert der dir das schon.
Also auf Basis unserer Empfehlungen der Depotanbieter, die wir empfehlen, suchen wir dir dann anhand deiner Präferenzen und das fragen wir dich in dem ETF-Finder schon den richtigen ETF für dich aus.
Das war es dann auch mit unserer BU-Folge. Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerin, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und wir freuen uns natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du uns eine gute Bewertung dalässt. Ganz egal, wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust. Danke und bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns ja bei der Tour. Ciao.
Genau, würde mich auch freuen. Schau bei der Tour vorbei. Bis dann. Tschüss.